ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Ein Schwerthieb trifft den Drachen. Der Drache richtet sich wütend zu seiner vollen Größe auf, legt sein Haupt in den Nacken und...
Ich werf mich zur Seite.
...und speit einen gewaltigen Feuerball.
Ich ziele mit meinem Bogen und schieße einen weiteren Pfeil.
Das blutige Gefecht tobt gnadenlos. Der Drache schnappt mit seinen gewaltigen Kiefern, spuckt Flammen. Pfeil um Pfeil prasselt auf ihn nieder. Axthieb um Axthieb und Schwertstreich um Schwertstreich. Der peitschende Schwanz des Ungeheuers zertrümmert die Reste eines Turms in der Burgruine, wo das erbarmungslose Blutvergießen stattfindet. Das macht jetzt 1W plus 5 Trefferpunkte.
Dieser todesmutige Kampf gegen einen gewaltigen Drachen ist keine Szene aus einem Kinoblockbuster. Er findet nur in den Köpfen derjenigen statt, die da hochkonzentriert Würfel rollen. Manche davon normale mit 6 Seiten, andere mit gar 20?
Eine Schlacht in einer virtuellen Welt.
In der Welt eines sogenannten Pen-and-Paper-Fantasy-Rollenspiels. Maximale Fantasie. Vor den Spielern liegt lediglich der Charakterbogen der eigenen Figur, auf dem ihre wichtigsten Eigenschaften und Möglichkeiten stehen. Die Würfel und eben Pen and Paper. Ein leeres Blatt Papier und ein Stift. Sonst wird nur noch ein Regelwerk benötigt.
Das ist nicht nur ein Würfelspiel. Du kannst da mitwirken an dem Spiel. Es ist eine Geschichte, die erzählt wird. Und du wirst ja, wenn du ein Spieler bist, Teil dieser Geschichte und kannst die beeinflussen.
Sagt Rollenspieler Erwin. Er spielt seit Jahrzehnten in der immer gleichen Spielerrunde und bevorzugt moralisch fragwürdige Charaktere.
Bei uns ist es so, dass wir versuchen, möglichst lustig oder spannend oder in der Rolle gerecht bestimmte Fantasy-Figuren nachzuspielen.
Erzählt sein Freund Martin aus der gleichen Spielerrunde. Die Gruppe verteilt die Rollen untereinander so, dass sie gemeinsam möglichst erfolgreich Abenteuer bewältigen kann. In der Fantasiewelt. Der Kämpfer hat viel Kraft, ist aber oft nicht besonders schlau. Der Magier verfügt über eine bestimmte Menge an Zauberkraft oder kann heilen. Der Dieb ist in der Regel gewitzt, schnell und unkonventionell. Zusammen im Team schaffen sie Herausforderungen oder scheitern.
Es ist kein Computerspiel, es ist kein Film, es ist kein Buch, sondern wir schreiben das Abenteuer gemeinsam am Spieltisch.
Erläutert Stefan. Rollenspiele sind eine ganz eigene Kunstform. Eine Live-Performance in den eigenen vier Wänden. Und Geburtsort von Helden, Fantasy-Abenteuern, Bücherwelten.
Eskapismus, Heldentaten in Fantasy-Welten? Was ist so faszinierend daran?
Das ist natürlich ein Social Event, man spielt mit Freunden zusammen und die Faszination ist gerade, dass man wirklich die Figur ist, handelt, als wäre man die Figur, sich in die Figur hineinversetzen kann, die Figur ausleben kann. Und das andere ist auch, dass man halt auch nicht weiß, was passiert und deswegen jedes Mal aufs Neue gespannt ist. Für unsere Gruppe zumindest ist es immer ein sehr immersiver Moment.
Aber Rollenspiel ist mehr als nur ein Spiel. Seit den frühen 1970ern hat sich die Form entwickelt. Eine ganze Szene ist mittlerweile entstanden. Und daraus speisen sich weitere Kunstformen. Aufwendige Computerspiele etwa, die auf Geschichten basieren und Welten bilden. Ganze Buchreihen. Aber angefangen hat alles als simples Pen and Paper. Als weißes Blatt plus Stift. Einer, der diese Kulturgeschichte bis zu ihren Wurzeln zurückverfolgt hat, ist Tom Hillenbrand.
Also mich fasziniert vor allem dieses organische Geschichtenerzählen. Man weiß nicht, wie sich die Geschichte entwickelt. Man weiß nicht, was rauskommt. Und häufig hat man nur eine kleine Skizze oder man hat eine Ahnung und dann wird es ganz anders und Sachen, die undramatisch hätten sein sollen, werden dramatisch. Und man benutzt ja auch Würfel immer beim Rollenspiel, um zu gucken, was passiert. Das heißt, es hat immer so ein Zufallselement. Das ist auch ganz toll.
Tom Hillenbrand ist Autor des Sachbuchs Drachenväter, für das er gemeinsam mit Konrad Lischka mit etlichen internationalen Rollenspielpionieren gesprochen hat. Über 4 Jahre haben die beiden gemeinsam für das Buch recherchiert und die Geschichte sowie den Einfluss von Rollenspielen auf die heutige Popkultur untersucht.
Und so hat alles angefangen. Die Erfindung des Rollenspiels ist undenkbar ohne die Literatur. Genauer gesagt, ohne ein bestimmtes Genre, das im 20. Jahrhundert die Welt erobert. Fantasy.
Die Wurzeln dieser Spielart der Fantastik liegen in Mythologie, Märchen und Sagen.
Doch wenn es um die Begründung eines eigenständigen Literaturgenres geht, wird vor allem ein Name genannt: J.R.R. Tolkien.
Der Herr der Ringe, erschienen erstmalig 1953-54, definiert mit seiner Komplexität, seinem mythologischen Tiefgang und vor allem dem bis dahin beispiellosen Worldbuilding, der Erschaffung der fiktiven Welt Mittelerde, die Fantasy-Literatur. Ganz eigene Welten erschaffen, mit neuartigen Kreaturen, eigenen Naturgesetzen und einer eigenen Historie. Genau das hat Pen & Paper inspiriert.
Es gibt Leute, die spielen zu dieser Zeit, also in den frühen 70ern, wo auch dieser Herr der Ringe so populär wird, sogenannte Wargames. Das heißt, die spielen Kriegsspiele, die spielen Schlachten nach. Die Schlacht von Waterloo oder die Schlacht von Gettysburg mit so kleinen Zinnfiguren. Und irgendwann kommen einige dieser Jungs, Gary Gygax unter anderem, auf die Idee zu sagen: Wie wäre das jetzt, wenn wir diese Schlachten spielen, aber wir spielen jetzt nicht mehr Waterloo, sondern wir spielen jetzt die Schlacht bei Helm's Klamm oder wir spielen die Schlacht bei Minas Tirith. Also auch diese Dinge, wofür der Herr der Ringe ja bekannt ist. Und wir tauschen jetzt die preußischen Offiziere aus gegen Orks.
Eine gewaltige, fantastische Welt mit ihren Helden und Monstern trifft auf ein völlig unmystisches Strategiespiel.
Und daraus entsteht dann ein Spiel, das Chainmail heißt, und das ist sozusagen das erste Fantasy-Wargame. Das ist der Anfang.
In den Wargames werden mit unzähligen Miniaturen auf kunstvoll ausgetüftelten Battlemaps, detaillierten Karten, Kampfhandlungen von Truppen räumlich dargestellt.
Man hat dann bei diesen Kriegsspielen häufig so herausragende Soldatenfiguren, so ein Aragorn eben oder so ein Gandalf. Und wäre das nicht spannender, wenn wir nur die spielen? Und daraus entwickelt sich dann wirklich das Rollenspiel. Und das Revolutionäre daran ist, dass die Figuren plötzlich nur noch Beiwerk sind. Es wird jetzt ein Gesprächsspiel. Jeder erzählt, was seine Figur tut.
Das bedeutet einen nie gekannten Freiheitsgrad beim Spielen. Ich kann mir alles ausdenken, was meine Figur machen soll. Und man spielt nicht gegeneinander, man spielt miteinander.
Auch wieder wie die Gefährten beim Herrn der Ringe. Leute vielleicht aus unterschiedlichen Kulturen versuchen zusammen, einen Schatz zu finden, einen Drachen zu töten, eine Prinzessin zu befreien. Und das ist völlig neuartig.
Im gemeinsamen Spielen und Erzählen entstehen Verliese, Kreaturen, Helden, Städte, Meere und Kontinente in der Fantasie der Spielenden. Der neue Ansatz, statt Schlachten zu schlagen, die Spieler als einzelne Charaktere erdachte Welten erkunden zu lassen, geht auf Wargame-Fan Gary Gygax und seinen Freund Dave Arnson zurück, der für seine Spielrunden ab 1970 mit Blackmoor die erste Spielwelt für ein Rollenspiel erfand. Gygax und Arnson sind auch die Väter von Dungeons & Dragons. Die Erstausgabe der Mutter aller Rollenspiele erscheint 1974. Das erste Pen & Paper, das es zu kaufen gibt. Die beiden gründen damit eine eigene Firma. Sie liefern mit Dungeons & Dragons ein vorgefertigtes Setting an Charakteren und ein Regelwerk, innerhalb dessen die Spieler kreativ werden können.
Das Spielkonzept ist komplett neuartig. Statt mit den Figuren direkt zu kämpfen, würfelt der Spieler. Um das Monster zu treffen, muss er beispielsweise auf dem 20-seitigen Würfel unter 12 würfeln. Liegt er darüber, verfehlt sein Schlag und er wird angegriffen. Schafft er das Monster, kann er sich beispielsweise hochleveln oder bekommt neue Ausrüstungsgegenstände, mit denen er zukünftige Abenteuer besser bestehen kann. Oder die Spieler spielen ja gemeinsam in der Gruppe. Ein anderer Spieler hilft ihm im Kampf gegen das Monster.
Und es gibt einen, der aufpasst, dass alle Regeln eingehalten werden und der durch die fantastischen Welten führt.
Da gibt es den Spielleiter, der führt durch das Abenteuer. Das heißt, der spielt alle anderen Figuren, der beschreibt die Welt und der führt erzählerisch durch das Ganze. Anders als wenn du ein Drehbuch schreibst für einen Film oder für ein Hörspiel oder so, wo ja quasi alles schon determiniert ist, bereitet der Spielleiter ja nur ungefähr vor, was ungefähr passieren könnte und denkt alle Eventualitäten, weil das Abenteuer, das schreibt sich durch die Spielenden. Also die Spieler am Spieltisch, die in ihre Figuren schlüpfen, die entwickeln das Abenteuer. Es ist so, dass das Abenteuer und auch der Ausgang ungewiss ist.
Dungeons & Dragons revolutioniert den Spielemarkt. Rollenspielexperte Tom Hillenbrand.
Und in den Folgejahren wird aber dann diese Idee des Rollenspiels und dieses Konzept, das sich ja nicht patentieren lässt, von unheimlich vielen anderen aufgegriffen. Es kommt jemand und macht so ein bisschen so einen Klon von Dungeons & Dragons, der heißt Tunnels & Trolls. Ja, sogar auch mit diesen beiden alliterierenden Buchstaben. Aber dann kommen relativ schnell Leute, die sagen, wir machen ein Spiel, das im Bronzezeitalter spielt, RuneQuest. Wir machen ein Spiel, das in der fernen Zukunft spielt, wo wir in Raumschiffen rumfliegen, das heißt Traveller. Und bevor man sich versieht, also so 15 Jahre, nachdem das ins Rollen gekommen ist, gibt es über 100 verschiedene von diesen Spielen.
Dungeons & Dragons, kurz D&D, kommt schon ein Jahr nach seiner Erfindung nach Europa und wird mit der Veröffentlichung eines Basic-Sets ab 1977 populär. Von Anfang an sind auch hier die Fantasy-Leser die Zielgruppe. Vor allem in den 1980er Jahren erlebt das Genre einen Aufschwung in Literatur und Film. Fantasy erreicht langsam den Mainstream. Terry Pratchetts Scheibenweltromane fallen in diese Zeit. Auch die unendliche Geschichte von Michael Ende. Aber auch Kinofilme wie Conan der Barbar. Doch Rollenspiel ist nach wie vor noch in einer Nische. Erstmal eine Sache von Nerds.
Schon vor einer deutschen D&D-Übersetzung kommt 1981 mit Midgard das erste deutschsprachige Rollenspiel heraus. Entwickelt von einem Mathematikprofessor, Jürgen Franke. Der große Durchbruch in Deutschland aber gelingt ihnen. Hans-Joachim Alpers, Werner Fuchs und Ulrich Kieso. Alpers ist Lektor und Herausgeber von Science Fiction, arbeitet für ein Spielemagazin und ist selbst Autor. Werner Fuchs hat eine ganz ähnliche Biografie, gründet Ende der 1970er ein Geschäft für Abenteuerspiele. Und Ulrich Kieso war nebenberuflich Übersetzer von Fantasy-Literatur. Diese drei deutschen Rollenspielpioniere haben sich also zusammengeschlossen. Und sie gehen einen Schritt weiter. Sie übersetzen nicht nur D&D, sie erfinden 1984 ihre eigene Rollenspielwelt.
Das schwarze Auge.
Oder kurz DSA.
Das schwarze Auge ist weniger kampflastig als D&D und präsentiert eine mehr narrativ geprägte Welt, die stärker von europäischen Mythen und Geschichte beeinflusst ist.
Der Einstieg ins Rollenspiel wird für deutsche Fantasy-Fans so einfacher und stimmungsvoller. Die Welt des schwarzen Auges besteht zuallererst aus dem Kontinent Aventurien, dessen Kulturen und Regionen oft von realen historischen Vorlagen inspiriert sind. Daher fühlt sich Aventurien glaubwürdiger und authentischer an.
Und ist bis heute das erfolgreichste und einflussreichste Pen-and-Paper-Rollenspiel im deutschsprachigen Raum. Die Regel- und Ergänzungsbücher füllen ganze Bücherregale.
Es gibt auch eine eigene Romanreihe zu Das schwarze Auge.
Computerspiele, mobile Apps, eigene Würfel, Spin-off-Welten. Einer der mittlerweile erfolgreichsten deutschen Fantasy-Bestseller-Autoren, Bernhard Hennen, begann seine Karriere als Autor für Das schwarze Auge, so wie einige andere inzwischen bekannte Bestseller-Autoren.
Aber es gibt auch eine nostalgische Rückkehr zu den Wurzeln mit der Neuauflage der Regeln von 1984.
Es gibt so eine riesige Oldschool-Renaissance-Bewegung inzwischen, die also sagt, ne, aber war das nicht viel besser, wenn man nur 6 Attribute hatte und einen Würfel und sonst nichts?
Schon längst sind die Zwerge, Elfen, Magier und Krieger, die in den 1980ern noch unter sich um den Tisch saßen, anschlussfähig geworden für die Massen und zum Kult erhoben. In der Mystery-Serie Stranger Things, bislang eine der erfolgreichsten Serien des Streaming-Giganten Netflix überhaupt, sind die Helden genauso eine Gruppe von D&D-Spielern aus den 1980er Jahren.
Dungeons & Dragons ist der rote Faden der gesamten Handlung, bestimmt Stil, filmische Metaphern. Auch die Ungeheuer, denen die Protagonisten begegnen, entstammen dem D&D-Regelwerk, einschließlich des übermächtigen Antagonisten Vecna. Sogar die Rezeptionsgeschichte von D&D wird im Setting abgebildet.
Und das analoge D&D erlebt dadurch ein unglaubliches Revival, genauso wie das Rollenspiel generell.
Also zum einen erstaunt mich immer, wie die 80er jetzt inzwischen idealisiert werden, weil die Schattenseite der 80er, und das ist auch, glaube ich, der Erfolg teilweise von D&D, man muss sich vorstellen, es gibt fast keine Computerspiele, es gibt nur wenige Fernsehkanäle, alle kriegen die gleiche Kost vorgesetzt und die einzige Möglichkeit des Eskapismus, der Flucht so ein bisschen aus der teilweise sehr tristen Realität, auch des Kalten Krieges, alles sehr deprimierend, sind Bücher.
Und Kino.
Aber ganz besonders natürlich Rollenspiele.
Und jetzt sagt jemand, diese Geschichten, die du im Buch liest, die kannst du jetzt selber erleben mit deinen Freunden zusammen. Und das hat eine unglaubliche Power. Also das nimmt quasi das vorweg, was wir später virtuelle Welten nennen, dass jemand wie in Second Life oder in anderen solchen Spielen oder Simulationen sagen kann, ich kann hier jemand anders sein, ich kann hier neue Leute kennenlernen. Und das wird sozusagen analog durch Rollenspiele vorweggenommen. Und ich glaube, das erklärt ganz stark den Erfolg.
Bis Mitte der 1980er sind allein in den USA etwa 4 Millionen D&D-Boxen verkauft. Und schon Anfang der 1980er bricht in den Staaten die Debatte los. Als Ermittler das erste D&D-Set im Besitz eines jugendlichen Selbstmörders finden.
Mit übertrieben anzüglichen Covern, die unter anderem schreckliche Dämonen oder mysteriöse Zauberer zeigen.
Die religiöse Rechte der USA ist sich schnell einig.
D&D ist ein von Satanisten entwickeltes Spiel, das Vergewaltigung, Nekromantie und Kannibalismus verherrlicht.
Das steht in Zeitungen, wird insistorisch vorgetragen von einigen Psychologen und auch Privatermittlern. Und auch in Deutschland ist im Diskurs
kommerziell, faschistisch, gewaltverherrlichend.
Tönen Mainstream-Medien oder auch Feuilletonisten in etablierten Zeitungen. Es hat eine Weile gedauert, bis die positiven Aspekte des Rollenspiels auch in der öffentlichen Debatte angekommen sind. Zum Beispiel die Stärkung von Empathie und Sozialkompetenz.
Und natürlich fördert es Kreativität und etwas, wo, glaube ich, vor 20 Jahren noch niemand gesagt hätte, dass das irgendwie wichtig ist. Aber es bringt einem Geschichtenerzählen bei. Jedes Unternehmen wird Ihnen heute erklären, wie wichtig Storytelling ist. Wie wichtig es ist, seine Geschichte, die Geschichte seines Unternehmens oder auch für Politiker die Geschichte einer politischen Maßnahme richtig zu erzählen, sodass die Leute erstens zuhören, es zweitens verstehen und drittens das Richtige mitnehmen.
Erläutert Rollenspielexperte Tom Hillenbrand.
Das Rollenspiel hat auch schon längst eine komplette Unterhaltungsindustrie geprägt. Die Welt der PC-Spiele.
Mit ihrem eigenen, höchst erfolgreichen Rollenspielgenre, das von großen Storytelling-Computerspielen dominiert wird, wie die Reihe The Witcher.
Die detailreiche Welt von The Witcher mit eigener Historie, Mythologie und Kultur entspricht nahezu 1:1 den Ansätzen, die man in Pen- und Paper-Rollenspielen findet. Die narrative Tiefe und Charakterentwicklung, die Entscheidungsfreiheit, die interaktive Umgebung, strategische Kämpfe, die Unzahl an Möglichkeiten von Quests, also Herausforderungen, die Interaktion mit Nichtspielercharakteren. Überall ist der Einfluss des Pen-and-Paper-Rollenspiels offensichtlich.
Und all das macht die Spiele um die Abenteuer des Monsterjägers, des Hexers Geralt von Riva so erfolgreich. Und The Witcher ist nur eines der prominentesten Beispiele für diesen Einfluss des Rollenspiels auf die Game-Industrie.
Im Prinzip sickert das seit 20, 25 Jahren immer mehr in die Populärkultur ein, ohne dass die meisten Leute wissen, wo das herkommt. Also ich habe auch schon viele junge Leute getroffen, die gesagt haben, sie spielen dieses oder jenes Computerspiel. Dann habe ich gesagt, das ist ja original D&D. Und dann haben die gesagt, ja, was ist denn D&D? Ich habe sogar schon mit Leuten gesprochen, die waren der Meinung, dass diese Papierrollenspiele, die man am Tisch spielt, sich die Ideen oder Konzepte aus den Computerspielen abgeguckt haben. Aber es ist natürlich genau andersrum. Das kommt alles letztlich aus der kleinen roten D&D-Box.
Ungeachtet des Einflusses dieser Box auf unsere reale Wirklichkeit haben seither unzählige Heldengruppen virtuelle Welten bereist, heißen sie nun Forgotten Realms, Glorantha oder Aventurien.
Sie haben diese Welten gerettet, haben gemeinsam gelitten, gekämpft und Ungeheuer besiegt.
Ja!
Erlebnisse, die einen zusammenschweißen, wie die legendären Gefährten aus Der Herr der Ringe.
Was mir persönlich halt total gut gefällt, ist, dass das Rollenspiel in dem Fall eine Klammer ist, die Freundschaften über 40 Jahre zusammenhält. Sind inzwischen 40 Jahre, glaube ich, ja. Und natürlich entwickelt sich da Rollenspiel auch weiter. Wir spielen heute ganz anders wie mit 15. 14, 15, heute ist es viel erwachsener. Wir gestalten Figuren selber und der Spielspaß besteht in ganz anderen Dingen wie für Jugendliche. Aber das Schöne ist, dass man damit so eine Klammer bekommt, wo man 40 Jahre lang Freundschaften bindet. Das finde ich toll.
Frank Halbach über Pen und Paper Rollenspiele, virtuelle Welten und ihren Einfluss auf die Popkultur. Wenn ihr euch für Fantasy interessiert, speziell für Magier wie den berühmten Gandalf aus Herr der Ringe, dann ist vielleicht diese Folge von Radio Wissen was für euch. Der Hut des Zauberers. Ihr erfahrt dabei was über die realen Vorbilder der Fantasyfiguren, nämlich über die Magier aus der Bronzezeit und was Archäologen über sie herausgefunden haben. In ARD Sounds. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes.